Gespräche über Gegenwart. Jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab. Das Fundament der Museen bilden menschliche Körper, sagt der südafrikanische Geschichtsprofessor Sirai Rasol, ein Experte für das Erbe in Museen. Was meint er? In dieser Crossover-Folge der Theo Lounge mit dem RevLab-Podcast Draußen mit Klausen geht es um dieses Erbe und die Frage, wie wir mit Sammlungen aus der Kolonialzeit umgehen sollen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Draußen mit Klausen, aber diesmal nicht nur, sondern heute gemeinsam mit meiner lieben Kollegin Johanna Di Blasi von RevLab und der Theo Lounge. Das machen wir heute zusammen, denn wir beide, die Johanna und ich, wir sitzen an einem Thema ganz unabgesprochen und von unterschiedlichen Seiten und Perspektiven aus, das uns beschäftigt und wo wir vielleicht gemeinsame Erfahrungen, aber auch vielleicht unterschiedliche Sichtweisen haben. Und wir dachten, das könnte mal interessant sein. Ich bin jedenfalls sehr gespannt darauf, was Johanna zu erzählen hat zu dem großen Thema Kolonialismus, Mission und das mit dem Fokus Restitution. Also, das ist ja sozusagen eine Möglichkeit, dieses Riesenthema Kolonialismus, Postkolonialismus und auch christliche Missionsgeschichte mal auf den Punkt zu bringen, indem man fragt, gibt es in Europa, in Deutschland, in der Schweiz geraubtes Kult- und Kunstgut aus ehemals kolonisierten Gebieten und muss man das zurückgeben? Und wenn man es zurückgibt, was passiert da eigentlich? Liebe Johanna, so ungefähr habe ich uns eingeleitet. Ich hoffe, das ist so halbwegs in deinem Sinne.
Johann, also erstmals vielen Dank, dass ich mal in deinem Podcast sein darf, Draußen mit Klausen, der ja seit geraumer Zeit alle zwei Wochen bei RevLab erscheint. Ich habe selber einen Podcast bei RevLab, die Theo Lounge, auch mit Gästen aus Kultur, Religion und Spiritualität. Und wir hatten ja schon länger die Idee, einmal zusammen was zu machen. Und ich freue mich, dass das jetzt möglich ist. Danke also für die Einladung.
Ja, also ich bin mal sehr gespannt. Das ist ein neues Experiment, sonst ist es ja eher so, ich habe eine Expertin und Experte und befrage und rede auch ein bisschen dazwischen. Vielleicht, das habe ich jetzt auch mit dir. Du hast ja nochmal einen ganz anderen Wissens- und Erfahrungshintergrund als ich in diesem Thema. Da fangen wir doch vielleicht mal einfach mit der Frage an, in welcher Form bist du eigentlich mit diesem einerseits riesigen Thema und dann dieser Spezialfrage Restitution eigentlich befasst. Wo kommt das bei dir vor? Wie ist dein Weg dahin?
Johann, du wohnst ja in Berlin und Hamburg, und Hamburg ist schon nahe an England, und da hat man so Understatement, wenn du sagst, du bist nicht so befasst mit dem Thema. Das stimmt natürlich nicht. Als Kulturbeauftragter der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschland, hast du ja auch gerade in den letzten, sagen wir, 10 Jahren ungefähr stark auch mit dem Thema zu tun gehabt. Da würde ich gerne noch gleich hören von dir, was da aktuell auch der Stand ist, wie du da involviert bist. Bei mir ist es so, dass ich als Kulturjournalistin und Feuilletonistin im Bereich Tageszeitungen 20 Jahre tätig war. Die ersten 10 Jahre etwa, mein Volontariat hatte ich um das Jahr 2000, da haben wir in dem Kunstbereich fast nur noch gefühlt Marktberichterstattung gemacht. Das ganz große Thema war Kunstmarkt und wie viel verdienen die Künstler und welche Supermodels sind wieder auf der Venedig-Biennale gewesen. Und dann schwenkte das um, und die nächsten 10 Jahre haben wir ganz, ganz viel über Restitution, über Provenienzforschung, also die Erforschung, wo kommen die Gegenstände her, die wir in unseren Museen haben, Restitution, was ist zu Unrecht da, was muss zurückgegeben werden. Das war wirklich ein ganz großes, dominantes Thema für uns. Und zunächst war das die Nazi-Looted Art, also die in NS-Zeit gestohlen, erpresst, verfolgungsbedingt entzogene Kunst. Und dann kam dazu das andere große Thema, das ist die Colonial Looted Art, also die Kunst Kunst, Kultgegenstände, das werden wir heute noch, werden wir dann noch genauer versuchen zu bestimmen, was sind das eigentlich für Dinge, vielfach aus dem religiösen Kontext. Also diese Colonial Looted Art, die ist etwa seit zehn Jahren dann ein sehr starkes Thema gewesen, das wir als Journalisten bearbeitet haben. Jetzt meine Frage an dich, dieses Thema, die Sensibilisierung für dieses Thema, wie lang etwa bist du damit befasst und gibt es da irgendwie Schlüsselerlebnisse?
Also ich bin auf meine Weise auch so ein bisschen ein theologischer Kulturfeuilletonist. Ich gucke, wenn ich mir überlege, was will ich eigentlich machen am Tag, gucke ich oft nach interessanten Konflikten. Also nicht, weil ich ein Streithandel bin, sondern weil ich denke, dass es interessante Konflikte gibt, an denen was sichtbar wird. Und deshalb fand ich diesen Streit, muss man ja sagen, der immer noch anhält, um die Rückgabe von gestohlenem Kunstgut und eben wichtig finde ich, dieser Hinweis von dir auf die Rückgabe von geraubtem Kulturgut aus der NS-Zeit. Und das dem folgte dann ja diese ganze Kolonialdebatte. Und das habe ich sehr aufmerksam wahrgenommen, weil es natürlich auch in Berlin eine große Rolle spielt. Das kennst du hier, das Humboldt-Forum, das sollte ja so die entscheidende große Kulturtat hier werden in Berlin. Und die ist ganz in diesen Strudel sozusagen dieses Streits gekommen. Auf der anderen Seite habe ich auch viel zu tun mit unseren Missionsmuseen. Es gibt eben eine ganze Reihe von ehemaligen Missionsgesellschaften, heute Missionswerken, die so eigene kleine Sammlungen haben, wo das natürlich auch ein Thema ist. Und dann ist es ganz ein großes kirchliches Thema geworden, als Human Remains, also menschliche Überreste, Knochen, Schädel, Kiefern, die in deutschen Museen waren und die eben aus dieser Namibia-Zeit gekommen sind, also als Deutschland Deutsch-Südwest die damalige Kolonie hatte und eben den Genozid an den Nama und Herero begangen hat. Und in diesem Kontext sind eben Human Remains nach Deutschland verbracht worden, dort in Museen, in irgendwelchen Kartons untergelagert worden. Und die wurden eben zurückgegeben. Und das war eben mit ganz erheblicher kirchlicher Beteiligung, ein Gottesdienst vorher, noch ein Gottesdienst, eine feierliche Übergabe und so weiter. Daran war ich nicht beteiligt, das haben Kolleginnen und Kollegen von mir gemacht, das habe ich mal natürlich intensiv mit denen diskutiert, weil das auch wirklich sehr interessant war. Ich habe mich dann beschäftigt mit der Nachgeschichte und darauf kommen wir vielleicht nachher noch. Ich habe mich beschäftigt, was ist dann eigentlich passiert, nachdem diese Körperteile, muss man ja sagen, zurückgegeben worden sind. Also das eine war, dass es hier eigentlich gar keine Debatte gab, sondern nur eine große Scham, dass es in deutschen Museen Knochenreste, also Leichenteile, muss man ja sagen, von denen man überhaupt nicht weiß, auf welche Weise sind diese Menschen umgekommen und wie sind sie dann nach Deutschland gekommen, oft auch mit einem Genozidbezug, oft auch natürlich mit sogenannten rassewissenschaftlichen Untersuchungen der damaligen Zeit. Da gab es gar keine Debatte, dass wir das loswerden wollen, um es mal so zu formulieren. Und das war schon nochmal eine ganz besondere Zuspitzung, weil sie natürlich nochmal ganz anders schambesetzt ist als ein anderes Kult- oder Kunstobjekt.
Du hast gleich angesprochen, dass aus der deutschen Sicht, wenn wir über die Rückgabe von gestohlenen Objekten sprechen. Objekt, das Wort versuche ich eigentlich zu vermeiden. Ich sage jetzt vielleicht kulturelle Entitäten oder Kultentitäten. Also sind sehr häufig Dinge aus irgendwelchen Schreinen, aus Tempeln. Das ist das eine. Aber wenn wir über Deutschland sprechen, und das ist ein Unterschied, denke ich, zu der Schweiz, da gibt es eben die Labore der Rassenforscher und da gibt es Gebeine, die da auch bis heute in den Depots lagern, und das ist nicht so leicht zu, das kann man eigentlich nicht trennen, weil das, wenn man sich die Genese dieser Museen anschaut, überhaupt des, der Institution Museum im 19. Jahrhundert, dann sind diese Gründerfiguren sehr häufig Anthropologen und Mediziner gewesen. Also die waren an Kultgegenständen interessiert, aber die waren auch an den Körpern interessiert. Und da ist dieser Fall Berlin sehr speziell. Und für mich, ich habe dann 2016 angefangen, 2016 bis 19 eine Dissertation gemacht an der Freien Universität Berlin. Bei Tobias Wendel habe ich da eine Dissertation gemacht zu dieser Genese des Humboldt-Forums. Das Humboldt-Forum im Berliner Schloss, für die, die es vielleicht außerhalb Deutschlands nicht wissen, das ist praktisch die ethnologische Sammlung aus Berlin, die dann in einem langen Vorbereitungsprozess in das Schloss überführt wurde. Und diese Vorbereitungsphase, das hast du schon angedeutet, da ist das Thema Kolonialismus und Dekolonisierung und Postkolonialismus für viele erst so richtig bewusst geworden. Und jetzt mein Schlüsselerlebnis. 2014, da war ich in einem Abend habe ich besucht im August-Bebel-Institut. Das ist so eine Ausfall in einer Ausfallstraße in Berlin, in Wedding, so ein Arbeiterstadtteil. Und da kam aus Südafrika der Repatriierungsexperte, Regierungsberater und Kunsthistoriker Siraj Rasol. Und Siraj Rasol sagte etwas, das fuhr einen in die Knochen. Er sagte, also er erforscht genau diese Thematik. Wie sind diese Gebeine nach Europa gekommen, aus Afrika? Und er sagte, es gab a desire for the exotic body. Es gab nicht nur einen Wunsch, Rohstoffe sich anzueignen und Gegenstände, exotische Gegenstände, sondern auch exotische Körper. Und in der Pause, in der Raucherpause, wurde klar, da sind jetzt außer NGOs, sind da auch von dem Charité Human Remains, von der Forschungsgruppe, Leute da, Wissenschaftler. Diese Forschung wurde damals gerade eingestellt, obwohl noch so viele Körper unerforscht waren. Und der sagte, es ist Wahnsinn, da sind tausende körperliche Überreste in den Depots. Und ursprünglich waren die in den Museumdepots und dann sind sie in die Charité, also praktisch in den medizinischen Kontext verlagert worden. Und 2011 sind sie wieder in die Museumsdepots gekommen, einfach weil da die Klimatisierung besser ist. Und dann merkt man schon, das ist ein Erbe. Man weiß nicht recht, wohin. Du hast auch schon gesagt, keiner wollte das. Natürlich, jeder in Berlin wäre das, die Verantwortlichen wären das lieber heute als morgen losgeworden. Und da, das ist dieses Erbe. Und das ist bis heute, lagert das da in den Depots, wo auch die Museumsgegenstände lagern. Und das ist dieses Erbe. Bei mir hat das damals, mich hat das sehr tief berührt und ich habe damals, glaube ich, ist der Grundstein gelegt worden, da in einer wissenschaftlichen Arbeit dem nachzugehen, versuchen das ein bisschen aufzuarbeiten für mich.
Ja, das ist interessant, wie du das beschreibst. Merkt man erstmal, wie komplex, abgründig, aber auch unterschiedlich dieses Riesenthema ist. Alleine schon die Unterschiede zwischen der Schweiz, die ja keine eigenen Kolonialgebiete hatte, aber natürlich auch Geschäfte gemacht hat und auch gesammelt hat. Und Deutschland, das eben verspätet Kolonialmacht geworden ist. Und nicht nur dieses, sondern eben gerade in Deutsch-Südwest, das ist das eben heutige Namibia, eben ein Genozid, einen der ersten großen Genozide der Moderne begangen hat an den Herero-Nama. Und da hat es eben sehr, sehr lange gebraucht, überhaupt bis das von der deutschen Politik und Gesellschaft anerkannt worden ist. Und zweitens verbindet sich natürlich für uns Deutsche gerade die Frage nach diesen Human Remains mit der Frage des Holocaust. Also das ist jetzt auch eine komplizierte Debatte. Nur wenn man eben einerseits richtig Köpfe von Stammeshäuptlingen, Entschuldigung, wenn ich das mal so hässlich sage, abtrennt von denen, die man unterworfen und ermordet hat und diesen Kopf nach Berlin bringt, dann hat man sozusagen, nicht sozusagen, sondern sozusagen diese Ethnie enthauptet und bringt wie eine Trophäe ganz archaisch diesen Kopf nach Berlin. Und andererseits, man bringt bestimmte Körperteile und untersucht sie nach der damaligen, sehr dominanten Pseudowissenschaft der Rassenkunde. Und das weist natürlich schon mal voraus auf das, was dann im antisemitischen Terror der NS-Diktatur passiert ist. Also das hat nochmal eine ganz andere Dynamik und Dramatik. Und dann verbindet es sich aber auch, weil du das Stichwort Charité gesagt hast, also das große, große medizinische Einrichtung, Krankenhaus und Lehrinstitut, aber auch Museum, mit ganz, ganz vielen anderen Human Remains aus dem 19. Jahrhundert, die man zu Lehrzwecken angesammelt hat. Und zwar von Strafgefangenen, von herrenlosen Leichen sozusagen, also im armen Berlin, wo man natürlich überhaupt nicht gefragt hat, wen man mal aufschneiden darf, sondern da gab es natürlich Körper von armen Personen, die hat man dann für Forschungszwecke dann anatomisch untersucht und da gibt es dann noch allerlei in irgendwelchen gruselig anzusehenden Reagenzgläsern eingemacht. Und da kommt dann die ganze Frage, was machen wir eigentlich damit? Es spitzt sich natürlich zu, bei den Human Remains, die man aus Namibia hat, wo man sagt, da haben wir auch sozusagen ein Gegenüber, die können wir jemandem zurückgeben. Die sind nicht einfach, also es gibt diesen Begriff im heutigen Bestatterwesen, sozusagen herrenlose Leichen, wo man nicht weiß, wo man die unterbringt. Ich hatte mal, das war auch schön, das ist auch schon ein paar Jahre her, ne, 5, 6 Jahre hatten wir eine Tagung auch in Dresden, nur mal so, um noch mal eine kleine Drehung zu geben, wie kompliziert das ist. Da gibt es eine wunderbare Kunstakademie und da hat man oder lernt bis heute das Zeichnen auch an bestimmten Skeletten. Und man weiß gar nicht, wo diese Skelette eigentlich herkommen. Da haben wir so eine Tagung miteinander gemacht und ich war als Theologe eingeladen und habe die anwesenden Fachleute mal gebeten, imaginiert mal eure Sammlung und euer Depot als einen Friedhof. Als einen Friedhof. Wie geht ihr eigentlich da mit diesen Leichenteilen, anders kann man es ja nicht bezeichnen, um? Und daraus wurde dann eben eine große Rückgabe. Und das hat viele sehr erfreut, in Deutschland auch fast erleichtert, obwohl es war nicht ganz unkompliziert, war verbunden natürlich auch nochmal mit Entschuldigungsforderungen, es war auch verbunden mit dem Wunsch oder der Forderung nach Reparationen. Es standen auch Anklagen, internationale Anklagen Deutschlands auf der Tagesordnung. Also das war richtig politisch sehr, sehr aufgeladen.
Und was war genau deine Rolle da?
Da hatte ich jetzt gar keine Rolle. Ich habe das nur beobachtet, weil es mich einfach sehr, sehr interessiert hat. Ich war in dieser Zeit auch mal, waren wir als Familie mal in Namibia und das hat mich total beschäftigt und ich habe mitgekriegt, was meine Kolleginnen und Kollegen zu tun gehabt haben. Und dann habe ich, und das war dann aber schon 2020, das erste Corona-Jahr, hatte ich gehört, dass, das ist jetzt vielleicht mein Punkt, bin ich mal gespannt, wie du darauf reagierst, habe ich mal recherchiert, was ist aus diesen Remains geworden, nachdem wir sie nach Namibia übergeben haben. Und ich hatte dann mit namibischen Fachleuten gesprochen und Gesprächspartnern und habe festgestellt, was in Deutschland nur so unter vorgehaltener Hand weitererzählt wurde, dass diese nicht beerdigt worden sind. Und zwar jetzt, bei manchen war da so eine Enttäuschung, aber ich finde, es geht hier gar nicht darum, irgendwen zu beschämen oder die afrikanischen Gesprächspartner zu diskreditieren. Ich fand an diesen Vorgang, der nicht einzeln, nicht sozusagen singulär ist, das erkläre ich gleich nochmal, ein Thema echt interessant, das für nicht alle, aber manche Restitutionen wichtig ist, nämlich, was ist passiert? Ich kürze es mal so ein bisschen ab. Die Human Remains sind nach Namibia zurückgebracht worden und in Namibia gab es aber keine Einigkeit, wo sie denn beigesetzt werden sollen. Weil es zwischen den unterschiedlichen Volksgruppen, der Majorität der Ovambo und der Minorität der Herero und Nama, keine Einigkeit zu erzielen gab. Sollen diese Human Remains auf dem Zentralfriedhof in Windhoek beigesetzt werden oder auf den Gebieten der Herero und Nama? Da konnte man sich offenkundig nicht einigen, sodass man sie erstmal wenn ich richtig das mitbekommen habe, in das Nationalmuseum in Windhoek untergebracht hat. Und soweit ich weiß, lagern sie dort immer noch. Was für mich der interessante Punkt ist, ist, dass diese Vorstellung, wir werden ein Problem los als Deutsche, nicht? Dieses unheilvolle Erbe werden wir los, dass wir uns stärker bewusst machen müssen, dass wir nicht immer, aber manchmal schon einen richtigen Konflikt sozusagen in das Empfängerland nicht importieren oder wenn er dort schon ist, den gibt es ja dort zwischen den unterschiedlichen Volksgruppen, nochmal deutlich wachrufen. Und die Restitutionsgeschichte ist nicht damit abgeschlossen, dass sozusagen wir etwas zurückgeben, sondern sie hat natürlich eine Folgegeschichte. Und das ist in diesem Fall ein vielleicht auch unlösbarer Konflikt im Empfängerland. Da haben wir dann als Deutsche nichts mehr zu sagen. Wir können da jetzt nicht mit irgendwelchen Forderungen oder Schlichtungsvorschlägen kommen. Aber ich finde, wir sollten das wahrnehmen. Parallel dazu hat es drei weitere Restitutionen gegeben, bei denen es offenkundig ganz ähnlich gewesen ist. Es gibt so eine große Säule aus portugiesischer Zeit. Cape Cross heißt das, so das erste Zeichen von Kolonialismus, den die Portugiesen hinterlassen haben. Das wurde nach Deutschland verbracht, im Deutschen Historischen Museum, wurde zurückgegeben und ist, wenn ich das richtig verstanden habe, auch noch nicht an irgendeinem sichtbaren Ort aufgestellt, sondern in ein Depot verbracht, weil es nicht klar ist, wo es hinkommt. Und es gibt so einen großen Widerstandskämpfer, Hendrik Witboy, der eine Bibel hatte und eine Peitsche als Herrschaftssymbol. Die waren im Lindenmuseum in Stuttgart, wurden zurückgegeben. Und auch da scheint es, das habe ich aber noch keine Antwort bekommen. Ich habe gefragt beim Lindenmuseum, aber keine Antwort bisher erhalten. Ich recherchiere da noch. Es ist auch noch nicht an einen Ort gekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Punkt, und da bin ich mal gespannt, was du davon denkst, ist, dass wir, wenn wir etwas zurückgeben, nicht denken sollten, dann haben wir eine Konfliktgeschichte für uns abgeschlossen, wir Deutschen, sondern wir bleiben im Grunde in einer Konfliktbeziehung, weil wir ja natürlich alleine in der Konstruktion des Landes Namibia, natürlich, das ist auch ein koloniales Erbe in gewisser Weise, weiter beteiligt bleiben, ohne allerdings, das ist natürlich auch wichtig zu sagen, ohne dass wir ein Mitsprache- oder Entscheidungsrecht hätten. Das haben wir nicht, das liegt in Namibia. Jetzt habe ich aber sehr lange geredet.
Reagiert auch mal. Und du hast meinen Horizont erweitert, weil tatsächlich, was jetzt mit den Gebeinen aus Namibia weiter geschehen ist, das ist mir neu, das finde ich interessant. Ich saß damals, ich glaube es war 2013 oder 2014, tatsächlich in der Charité, als quasi die mehr oder weniger die Regierung da versammelt war aus Namibia und die Köpfe, erste Köpfe zurückgegeben wurden. Damals weiß ich noch, dass die deutsche Seite, die Ministerin oder Minister, weiß ich jetzt nicht mehr, sich vertreten ließ durch eine niedrigrangige Mitarbeiterin. Und da war eine große Enttäuschung im Raum. Da fehlt ja an der Stelle die Respektbekundung, das Mitgefühl, was es heißt, dass Ahnen genommen wurden und nicht nur diesen rassenforscherischen Prozeduren unterzogen wurden, sondern dann einfach auch in so Depots liegen gelassen wurden. Das ist jetzt mein Bezug dazu. Und jetzt höre ich, was dann geschehen ist. Und das nehme ich aber so auf, dass es zeigt ja gerade, dass es nicht achtlos nicht wenig Gewicht draufgelegt wird, sondern offenbar schon von hohem Wert ist, so hoch, dass man darüber auch in Streit gerät. Und du hast das aber im Grunde ja auch schon gesagt, dass wir, ich sage jetzt mal wir, als Nachfahren jetzt der Kolonisierenden, die Schweizer würden sagen, nein, wir waren nie Kolonialherrschaft, aber selbst da gibt es viele Verstrickungen. Das wird auch gerade jetzt in verschiedenen Städten, Genf, Zürich und so weiter, aufgearbeitet, dass wir natürlich da nicht sagen können, nicht in der Position sind zu sagen, was damit zu geschehen hat. Also das soll jetzt rituell beerdigt werden von denen oder jenen, sondern da dürfen wir wirklich nicht wieder so paternalistisch da auftreten. Das ist wieder eigentlich schmerzend, denke ich.
Ja, das finde ich auch. Mir war nur ein Punkt wichtig. Wir kommen auch gleich noch auf gelungene Formen von Restitution. So ist es ja nicht, aber das sind jetzt sozusagen die Fälle, mit denen ich zu tun habe. Das ist einerseits mit großem Vorlauf Rückgaben vorbereitet werden. Das wird auch intensiv bearbeitet. Ich habe jetzt gerade heute bekommen nochmal eine Zeitschrift vom Deutschen Historischen Museum von 2019, die wirklich sich mit diesem ganzen Cape Cross und der Rückgabe beschäftigt. Das ist natürlich auch eine Riesenchance, muss man jetzt mal sagen, die eigenen Bestände und die eigene Sammlungsgeschichte zu erforschen. Das ist auch eine, also deshalb sind viele Leitungen von ethnologischen Museen auch gerade eigentlich ganz guter Stimmung, weil sie einfach wirklich eine Chance haben, ihre Themen zu bearbeiten und dafür auch öffentliche Gelder zu bekommen und öffentliches Interesse. Zugleich hat mich aber in Deutschland stört mich manchmal, ich weiß nicht, ob es das in der Schweiz auch so gibt, manchmal so ein gewisser Moraltriumphalismus. Schaut her, wir geben zurück und die Engländer denken gar nicht dran und die Franzosen machen große Ankündigungen und machen nichts. Und ich finde, dieser Moraltriumphalismus, der mir manchmal hier in Berlin begegnet, der steht uns auch nicht an. Denn wir müssen wissen, dass wir eben in einer wirklich katastrophalen Geschichte einen Schritt tun, der aber nicht sofort zu einer Lösung, die für alle gleichermaßen irgendwie tragbar ist, beitragen, sondern oft nochmal zu einer Verschärfung von Konflikten. Ich finde, das sollten wir nur wissen. Wir können das vielleicht gar nicht bearbeiten. Ich kenne das ganze Thema oder die ganze Fragestellung, dass natürlich die Bundesrepublik Deutschland jetzt nicht Sonderverhandlungen mit Herero machen kann, an der Zentralregierung vorbei. Ich glaube, das ist anders in anderen Ländern, wo zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, ich glaube in Kanada ist es auch so, indigene Gemeinschaften ja so eigene Nations sind. Nochmal eine andere Form von direkter, wo man nochmal direkter mit den Herkunftsgesellschaften sprechen kann. Mir war nur wichtig, dass man diesen Aspekt mitbedenkt. Das Thema oder das Problem und die Konfliktgeschichte ist nicht mit einer Rückgabe sozusagen erledigt, Haken dran gemacht, sondern man bleibt irgendwie verstrickt in einer Konfliktgeschichte.
Das würde ich auch so sagen, was ich jetzt nicht ganz nachvollziehen kann, aber vielleicht habe ich da einfach auch andere Beispiele, die ich kennengelernt habe, dass die Aufarbeitung, die scheint mir sehr notwendig zu sein, aber dass du jetzt sagst, dass damit exportiert man Probleme, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen.
Nehme ich zurück, viel zu zugespitzt formuliert gewesen, aber man weckt natürlich sozusagen nochmal ein Problem neu auf und gibt ihm nochmal eine neue Schärfe. Das war nur an diesem Beispiel. Es gibt ja aber auch andere, wo das nochmal anders gelungen ist oder wo ich auch anders das anders einschätzen würde. Ein interessantes Beispiel ist ja die Rückgabe von Benin-Bronzen. Das habe ich in Hamburg erlebt, meiner Heimatstadt. Da gab es eine sehr, sehr lange, mehrfach verlängerte Ausstellung der Benin-Bronzen und einige von ihnen wurden zurückgegeben, die anderen wurden sozusagen in der Eigentümerkonstruktion verändert. Also sie verblieben in Hamburg, aber als Leihgaben und die Besitzrechte wurden zurückgegeben. Und die gingen dann, einige davon, diese wunderbaren Benin-Bronzen, ich konnte sie alle nochmal angucken, war ganz irgendwie fasziniert von diesen Werken, gingen nach Nigeria und dann gab es dann unterschiedliche Verhandlungen. Ist das sozusagen ein Besitztum der Zentralregierung oder des Ober der Benin-Region, also so eine Art König würde man vielleicht übersetzen. Da hat es dann auch Diskussionen gegeben. Da würde ich mich aber zurückhalten und würde sagen, das sind jetzt Besitztümer, haben wir nach Nigeria zurückgegeben, sind gestohlen worden, geht uns eigentlich auch nichts an. Und da ist es höchstens interessant, können wir irgendwie behilflich dabei sein beim Aufbau von Museumsstrukturen, dass diese Werke eben auch der einheimischen Bevölkerung zugänglich sind. Aber das sind dann eher einfach nochmal Umsetzungsfragen, glaube ich.
Da kann ich nochmal einhaken aus meinem Hintergrund als Kulturjournalistin. Wir haben hartnäckig immer nachgefragt, gibt es Rückgabeforderungen, und immer gehört, gerade in Bezug auf die Benin-Bronzen, also wir Journalisten, nein, es gibt keine offiziellen Rückgabeforderungen. Und da ist sozusagen im Detail der Haken gewesen, weil Nigeria in dem Fall hat nicht zurückgefordert. Und das Königreich von Benin ist eine Struktur, das ist, hat schon auch noch eine Bedeutung, aber es ist von den kolonialen Strukturen überlagert, den heutigen Nationen. Und der Ober und sein Volk, die sind sozusagen wie das, was du gerade genannt hast, was in den USA anerkannt ist, das ist ein Volk sozusagen. Aber wenn es nicht anerkannt ist, auch nicht in der UNO, dann, wenn es Forderungen stellt, und der Ober hat seit den 1970er Jahren Forderungen gestellt, dass diese Dinge, die aus seinem Ballast geplündert worden sind bei einer britischen Militäraktion, zurückkommen. Und da hat man dann gesagt, nein, das ist jetzt eine Privatmeinung, das ist keine offizielle Rückgabeforderung, das brauchen wir nicht beachten. Da ist in den Museen lange Zeit eine Politik herrschend gewesen, die sehr, sehr abweisend war. Übrigens auch gegenüber den jüdischen Erben, die nach dem Zweiten Weltkrieg Forderungen gestellt haben. Und da habe ich mir jetzt nochmal ausgedruckt, 2013 der erste BKM, also Staatsminister für Kultur in Deutschland, das war Michael Naumann, der hat 2013 gesagt in einem Interview mit dem Art Kunst Magazin, Zitat, schauen Sie sich doch an, mit welch peinlicher Verbissenheit in manchen Museen gegen Restitutionsansprüche gekämpft wurde. Ich will damit nur andeuten, dass es einen Possessivcharakter von Museumsdirektoren gibt, die sich um ihre Kunstschätze kümmern, als ob es ihre eigenen wären. Das gehört offenbar mit zur Berufspsyche. Also nach außen hin zumindest ist lange Zeit eine Politik gewesen, diese Schätze sind nun da in gut klimatisierten Museen, wir beforschen sie erstklassig und wir denken gar nicht daran, irgendetwas zurückzugeben. Und da hat sich das Klima in den letzten etwa 10 Jahren sukzessive so stark verändert, dass ich sagen würde, heute kann eigentlich niemand mehr, der es ernst meint mit Museen, wollen, dass da Dinge drinnen sind und gezeigt werden, Schulklassen gezeigt werden, die da nicht rechtmäßig drinnen sind.
Ja, aber es gibt ja auch Fortschritt in der Geschichte manchmal, und das kann man hier an diesem Punkt schon deutlich sehen. Das finde ich wirklich auch faszinierend, deshalb ist es ist ein anstrengendes Thema, aber hier bewegt sich auch richtig was. Und dieses Argument, wir können nur von Staat zu Staat agieren, das ist ja auch, kann ja auch als Abwehrstrategie verstanden werden. Und dann hat man eben bestimmte lokale Ethnien oder Gruppen, mit denen kann man gar nicht verhandeln. Und dann schon hat man das Thema vom Tisch. Das ist weg. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Formen, die Museen miteinander oder entwickelt haben, wie man mit Partnern aus Übersee arbeitet. Da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche, aber auch wirklich interessante Formen. Interessant finde ich allerdings auch, dass natürlich unsere Missionsmuseen, die viel, viel kleiner sind, aber auch eben interessant, die haben natürlich immer noch mal die Möglichkeit, mit der Partnerkirche vor Ort, also in Papua-Neuguinea zum Beispiel, direkt zu verhandeln. Manchmal sind es auch gar nicht einfach Partnerkirchen, sondern sie sind schon in einem internationalen Verbund miteinander. Das finde ich sehr, sehr hilfreich. Und das Zweite ist, das war aber auch nochmal eine richtig harte Recherche. Ich erinnere mich an einen großen Artikel in der Süddeutschen Zeitung vor 2, 3 Jahren, wo ein Journalist mal recherchiert hat, wie sind denn diese ganzen Dinge in deutschen Museen aufbewahrt, und stellt fest, nur ein Bruchteil ist ordnungsgemäß archiviert, katalogisiert, digitalisiert. Vieles liegt einfach so rum seit 100 Jahren. Oder um es nochmal richtig ins ja, geradezu Abstoßende zu führen. Viele Gegenstände sind ja sozusagen begast worden, also sind richtig sozusagen vergiftet, toxisch vergiftet worden, um mögliche Schädlinge und sozusagen abzutöten. Also es gibt nicht ganze Depots, aber doch Depotorte in deutschen Museen, wo man nur mit richtiger Schutzkleidung rein kann. Also diese Vorstellung, bei uns in Deutschland ist alles gut verwahrt und in Afrika geht das halt nicht. Also dieses Argument ist längst entkräftet. Und es gibt auch, das ist sozusagen das Skandalöse, aber positiv, Entwicklung, dieses Erbe als ein gemeinsames wahrzunehmen. Also vielleicht erzähle ich mal kurz, was ich recherchiert habe zu den Missionssammlungen, weil das ganz interessant ist. Das hat nicht jetzt, sozusagen, ist nicht ganz so riesig wie das Humboldt-Forum oder euer schönes ethnologisches Museum in der Schweiz, in Zürich. Aber da sind ganz interessante Modelle entwickelt worden. Also das Bayerische Missionswerk hat mit der Partnerkirche aus Papua-Neuguinea einen Vertrag geschlossen. Ich habe das mal recherchiert für einen Ausstellungskatalog für kommendes Jahr, wo man unterscheidet, der Besitz ist in Papua-Neuguinea, aber weil dort keine Strukturen sind, die Dinge gut zu lagern, hat man sozusagen eine Treuhänderschaft an das Bayerische Missionsmuseum gegeben. Am radikalsten oder konsequentesten ist die Vereinte Evangelische Mission gegangen, die eben sehr viele Kirchen, ehemals Entsendungs- und dann Empfangskirchen sozusagen, verbindet zu einer kirchlichen Gemeinschaft, die gemeinsam dieses kulturelle und religiöse Erbe besitzt. Und dann sind bestimmte Aufgaben verteilt, manche nach Wuppertal in das dortige Missionsmuseum. Aber es gibt eben wirklich ein gemeinsames Arbeiten daran. Wichtig ist hier vor allen Dingen weniger die Restitution, das gibt es manchmal auch, aber vor allen Dingen, dass die Archivalien gut zugänglich gemacht sind, dass sie digitalisiert sind, dass die ganzen Dokumente eben auch in anderen Ländern erforscht werden kann. Und daraus entstehen dann, das habe ich aber auch aus säkularethnologischen Museen gehört, entstehen eben ganz neue gemeinsame Forschungskooperationen.
Das ist jetzt ein sehr wichtiges Thema, für uns spannendes Thema, schmerzhaftes Thema auch als Christen und Christinnen, dass wir uns dieser Christentumsgeschichte gegenüber sehen. Und mich würde jetzt interessieren, in Bezug auf das missionarische Sammeln, hast du denn da das Gefühl, da sind wir, was die Aufarbeitung anlangt, auf einen guten Weg? Ist da schon viel passiert? Was nimmst du da wahr jetzt aus dem deutschen Kontext?
Also aus dem deutschen Kontext, also ich nehme erstmal an mir selber wahr, dass ich ganz viel lerne und entdecke, was ich eben vorher nicht wusste. Das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich habe mich sehr intensiv beschäftigt jetzt mit der Geschichte der Herrnhuter-Mission. Das waren die ersten, die aus Deutschland Mission betrieben haben. Die kleine böhmische Brüdergemeinde der Herrnhuter. Und habe da ganz viel gelernt, weil die da eine tolle historische Arbeit machen. Dann lerne ich aber auch, nehme ich nochmal wahr, dass unsere jetzige Diskussion ja nicht bei Null anfängt, auch wenn das manchmal vielleicht so den Eindruck hat, sondern die postkoloniale Umformung von Mission, die ist ja schon relativ alt. Also spätestens mit den 70er Jahren und dem Ende der kolonialen Systeme hat sich auch in der christlichen Missionsgeschichte irre viel verändert. Und hat in den 70er Jahren... Das weiß ich noch so vage. Aus dem Theologischium gab es richtig massive Konflikte zwischen denen, die die Missionsarbeit umstellen wollte auf so eine Partnerschaftsarbeit und denjenigen, die festgehalten haben an einer, ja, soll man sagen, Christus-Mission, nicht den Heiden Christus bringen. Und da hat es auch schon Aufarbeitung von kolonialer Schuldgeschichte gegeben, in die Missionare immer verstrickt waren. Auch wenn man zwischen Kolonialismus und Missionen differenzieren sollte. Ich finde es insofern interessant, weil jetzt nicht einfach alles von vorne anfängt, aber natürlich nochmal eine neue Dynamik bekommt, eine neue Schärfe manchmal auch, die aber darin gut begründet ist, dass anders als in den 70er Jahren natürlich Menschen aus den ehemals missionierten, kolonisierten Ländern hier sind. Und insofern die Diskussion eine ganz andere ist. Es geht nicht nur über ein fernes historisches Thema, sondern es geht um Debatten, die ganz wesentlich damit zu tun haben, wie wir als Gesellschaft heute hier leben, die eben in unserer Gesellschaft sehr viel diverser sind, als das noch in den 70er Jahren der Fall war.
Um noch ein bisschen Gerechtigkeit auch walten zu lassen. Ich habe vorhin gesagt, Possessivcharakter der Museumsführungen. Es stimmt aber auch, dass da seit den 70er Jahren mindestens, wenn nicht sogar seit den 60er Jahren, in den Museen es Bemühungen gab, auch diese Themen, diese, damals sagte man Dritte Welt, also Global South, Ungerechtigkeit, auch diese Fortwirkungen von Kolonialismus, Sklaverei und Mission kritisch zu beleuchten. Und das war tatsächlich nicht erwünscht. Es wurde immer wieder gesetzt auf Gold der Inka, große Menschheitsthemen. Auch in Berlin hat man das noch versucht vor 10 Jahren und dem eher auszuweichen. Aber es gab immer schon auch Bemühungen innerhalb jetzt der ethnologischen Museen. Es gibt schon lange, das hat ja diese französische Kunsthistorikerin Bénédicte Savoie auch gesagt, Listen. Also man hat die Listen, man wusste, was ist da sehr problematisch. Man hat ja auch die Karteikarten. Und wo dann zum Beispiel draufsteht, wenn es aus einem missionarischen Zusammenhang gesammelt wurde, da gibt es beispielsweise aus den Beständen der Basler Mission, Karteikarten, wo steht, ein Fetisch aus dem Haustempel eines Teufelsanbeters. Da sind Dinge im Zuge von Missionierung, in dem Fall waren das protestantisch-reformierte, mit den Herrenhutern, die du erwähnt hast, verbundene Missionsbemühungen. Und tatsächlich ist es, wenn man so etwas einsammeln konnte als Missionar, einen Gegenstand aus einem kultischen Zusammenhang sogenannter Kolonialsprache, Naturvölker, dann ist das wie eine Trophäe ausgestellt worden in den Missionsstationen. Und es war praktisch ein Bekehrungsbeleg. Ich habe da viel zu wenig gelernt, auch in meiner ganzen Schulzeit und auch nicht im Religionsunterricht. Also das ist etwas, was ich so peu à peu mir erarbeitet habe. Und gerade die Basler, glaube ich, machen da richtig gute Arbeit. Die haben auch ihre Archive geöffnet und hatten 2019 auch schon eine Ausstellung geschenkt, gekauft, erbeutet im Museum der Kulturen in Basel. Also ich glaube, die schauen da also sehr genau hin. Die haben eine Webinar-Serie, die ich auch allen raten möchte, die da sich updaten möchten bei diesem Thema Kolonialism Revisited, heißt das im Internet zu finden. Und nochmal, was jetzt Schlüsselerlebnisse waren für mich, ist, du hast die Herrenhuter genannt. Die wollten ja herrschaftslos sein, die haben transnational agiert und Frauen hatten da eine gleichberechtigte Stellung. Und doch sind sie in diesen kolonialen Verflechtungen bis dahin verwickelt worden, dass sogar, ich glaube, es ist in Suriname gewesen, in Südamerika, sie selber auf den Plantagen Sklaven hatten. Das ist so schwer vorstellbar. Es gab da zum Beispiel auch Bemühungen bei den Herrenhuter, sogenannte Maroons, das ist der Name für Sklaven, die von den Plantagen fliehen konnten, die wieder zurückzuholen, zu missionieren, zum Christentum zu bekehren und zu verfleißigen, wieder einzugliedern in so eine Arbeitsmoral. Da sind auch fließende Übergänge zwischen Sklaverei und Arbeit. Da hast du mich ja vor einigen Jahren schon auf ein interessantes Buch hingewiesen, Bernhard Meyer, Die Bekehrung der Welt, eine Geschichte der christlichen Mission in der Neuzeit, der das auch sehr gut aufgearbeitet hat. Und aber um noch ein katholisches Pendant auch noch hinzuzufügen, die Franziskaner in Kalifornien, sie waren auch involviert und das ist ein Bettelorden, da kann man sich ja so wenig vorstellen, auch involviert und es gab so ein Gesetz, 10 Jahre lang dürfen sie die Menschen so zu so einer Art erzwungenen Arbeit beschäftigen und das wurde dann ausgedehnt quasi auf lebenslang. Also das ist so, dann Teil einer Schuldgeschichte, einer ja, Missbrauchsgeschichte auch, spiritueller Missbrauch. Und das ist etwas, was ich mir als Christin sehr zu Herzen nehme, als christliche Publizistin auch, die dafür einsteht, auch für das, was meine Geschichte ist. Und ich vergleiche es gern mit Familiengeschichte, wenn es da Tabus gibt, wenn da Dinge passiert sind. Mein Zugang, auch als Kriegsenkelin, ist immer hinzuschauen. Hinschauen, Aufarbeitung, Schluss mit dem Verschleiern. Also ich wünsche mir da viel Transparenz und ich habe auch das Gefühl, es wird viel gemacht auf dem Gebiet. Wie ist da dein Gefühl?
Genau, jetzt bringen wir beide, haben wir ganz, ganz viel Stoff gebracht und gar nicht so richtig didaktisch ordentlich aufbereitet. Also alle, die ein bisschen mehr wissen wollen, denen sei sehr empfohlen, dieses ganz tolle Buch von Bernhard Meyer, Die Bekehrung der Welt. Das ist sozusagen die aktuellste und beste Gesamtdarstellung christlicher Mission bis 1970. Diese Veränderung ab den 70er Jahren beschreibt er nicht mehr, aber vorher beschreibt er das sehr, sehr gut, sehr plastisch, auch sehr differenziert. Er beschreibt, wie manche der Missionsgesellschaften entstanden sind, um Sklaven zu helfen und aber natürlich in Strukturen gearbeitet haben, die durch den Kolonialismus geprägt waren. Ich finde das insofern auch interessant, als dass uns auch nochmal den Blick auf heutige Verhältnisse vielleicht nochmal öffnet. In manchem habe ich fast den Eindruck, heutige NGOs sind die säkularen Nachfahren der alten Missionsgesellschaften und befinden sich in ähnlicher Situation, dass sie einerseits einen humanitären Universalismus in die Tat umsetzen wollen und dies zugleich natürlich immer nur in den politischen Strukturen, die gegeben sind. Aber vielleicht ist das nochmal ein zweites oder anderes großes Thema, das wir nochmal anders angucken. Da kann ich aber deinen Impuls sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist einfach sehr irritierend, verwirrend, aber auch aufregend interessant. Und die jetzige Situation ist halt so, durch diese vielen Debatten darum, dass man einfach auch ganz viel tolle Informationen bekommt. Vielleicht noch ein kleiner Tipp auf einen anderen Podcast. Ich höre gerade mit großer Begeisterung einen Podcast mit einer englischen Historikerin, einem englischen Historiker, der heißt einfach Empire, also einfach mal bei Spotify oder so gucken, Empire. Und die beiden erzählen die Geschichte des britischen Kolonialismus. Und wir Engländer das dann so tun, wahnsinnig geistreich, witzig, aber auch tiefgründig. Und haben eine irre Zuhörerschaft, weil, was ich mir natürlich nie so richtig vorgestellt hatte, aber dass in Großbritannien man noch sehr, sehr viel weniger darüber erfährt als hierzulande, obwohl es eben sehr, sehr viel bedeutsamer noch war. Ganz interessant. Aber ich will noch mal eine kleine Geschichte und dann würde ich gerne am Schluss noch mal auf deine London-Erfahrung gehen und meine Paris-Erfahrung. Aber zum Schluss zu dem Thema Missionssammlung noch eines sagen, prägende Erlebnisse. Ich war im Frühsommer mit einer Kollegin, sind wir in die Sammlung der Berliner Missionsgesellschaft gegangen und haben uns das Archiv zeigen lassen. Das war total interessant, beeindruckend, mit wie wenig Ressourcen da versucht wird, die Bestände. Und das sind nicht nur sozusagen Kunst- und Kultwerke, sondern eben auch diese ganzen Fotos und die ganzen Briefe und die ganzen schriftlichen Dokumente wahrzunehmen. Und dann hat die Archivarin zwei Kartons aufgemacht, relativ zufällig, und in dem einen Karton waren so zwei abgeschnittene chinesische Zöpfe. Ja, also könnte man sagen, Human Remains. Ja, zwei chinesische Zöpfe. Nur ist relativ unklar, wo die eigentlich genau abgeschnitten worden sind, von wem sie stammen. Und wurden sie abgeschnitten von den Zopfträgern selbst als Zeichen dafür, dass sie sich eben von dieser konfuzianischen Gelehrtentracht distanzieren, Abschied nehmen von dieser chinesischen Identität, die sich in diesem Zopf ausdrückt und jetzt bekehrte Christen sind? Oder ist das Teil einer öffentlichen Beschämungsattacke gewesen im Zuge des Boxerkrieges? Dazu gibt es keine Dokumente. Deshalb liegen da diese Zöpfe. Man weiß Natürlich nicht, was man machen soll, man weiß aber auch nicht, welche Geschichte sie eigentlich erzählen. Es kann so sein oder es kann so sein. Es gibt keine Dokumente, die das erklären. Deckel drauf, nächster Deckel auf, finden wir zwei chinesische Frauenschuhe. Also zwei von diesen winzigen Schuhen für die ja damals verstümmelten Füße, Frauenfüße. Und auch das sind Objekte, die erstmal einen Schock auslösen, sehen aus wie Puppenschuhchen. Ne? So ganz hübsch gemacht, Puppenschuhe. Dann versucht man sich nachzuvollziehen, was ist mit einem Frauenfuß passiert, damit er in einen solchen Schuh hineinpasst. Und dann fragt man sich, was hat das eigentlich jetzt hier in dieser Sammlung zu suchen? Ist es eben ein Zeichen dafür, dass die christliche Mission mit dieser barbarischen Praxis eben Frauen sozusagen das Hinausgehen aus dem Haus zu verhindern, aufgeräumt hat, und dass das Christentum sozusagen Fortschritt und Gleichberechtigung nach China gebracht hat? Oder ist es ein Instrument gewesen, um auf Gemeindeversammlungen, Missionsfesten Propaganda gegen das vermeintlich rückständige China zu machen, indem man sagt, schaut her. Also standen wir davor und wir wissen auch eben nicht, wie es eingesetzt wird. Man würde diese Schuhe jetzt nicht einfach in einer Ausstellung so kommentarlos hinstellen. Das wird man nicht mehr machen, das hat man vielleicht früher gemacht. Man müsste sich sehr genau überlegen, was damit passiert, wie man damit eigentlich umgeht. Ich bin gespannt. Nächste Woche eröffnet im Berliner Missionsmuseum eine neue Ausstellung. Die hatten immer schon eine kleine Ausstellung. Die haben sie von Grund auf neu bearbeitet. Ich bin sehr gespannt. Die kann man unter der Woche ganz normal besuchen zu den üblichen Bürozeiten im Landeskirchenamt oder neben der Bibliothek. Ich bin sehr gespannt. Aber das waren für mich so zwei Archiverlebnisse, diese Zöpfe und diese Schuhe. Und es ist bei mir geblieben, ja, irgendwie eine Ratlosigkeit. Wie geht man damit eigentlich um? Wie versteht man das?
Ja, ich denke, die chinesische, asiatischen Kulturen, die haben immer eine hohe Wertschätzung erfahren, auch gerade im Westen als Schriftkulturen, als Hochkulturen. Im 19. Jahrhundert gab es dann irgendwo die Theorie, die sind aber nicht mehr kulturell produktiv im Unterschied zu unserer westlichen Kultur. Da ist man ja bei diesem Master-Narrative, dem Überlegenheitsnarrativ. Was für mich ein großes Thema ist, was ich immer mehr noch zu vertiefen versuche, ist, ja, was ist nun mit den Völkern und mit den Kulturen, die eben keine Schriftkulturen waren, die bäuerlich geprägte Kulturen waren. Ich bin fest davon überzeugt, alles, was ich erfahren konnte bisher, die Menschen, die ich kennenlernen konnte, ist, dass das auch ganz ganz kluge kulturelle Systeme sind, großartige Heiler gibt in diesen Kulturen. Du hast Papua Neuguinea genannt, da ist der Papst gerade hingefahren mit einer Tonne, glaube ich, Hilfsgüter im Schlepptau und hat einen wichtigen Satz gesagt, nämlich, dass man doch bei den reichhaltigen Bodenschätzen doch bitte mal auch die einheimische Bevölkerung da teilhaben lassen sollte. Also das war unter anderem deutsch kolonisiert. Heute ist sehr stark China und Australien drinnen. Und da, ich nenne das deshalb, weil da sich so viele Stereotype reproduzieren. Was machen die? Das sind Schamanen im Urwald. Es gibt Hexenverfolgung. Das sind auch Realitäten. Aber da wird in der Art, wie das beschrieben wird, da muss man sehr vorsichtig sein, dass da nicht koloniale Stereotype mitlaufen einfach, statt wirklich offen zu sein für die Kultur der anderen und nicht erneut die Kultur der anderen einfach abzuwerten und ihnen vielleicht auch die Geschichtlichkeit zu nehmen. Das ist so ein Feld, was für mich als Christin ein ganz wichtiges Feld ist. Also dieses Superioritätsdenken, da gibt's, glaube ich, wirklich nicht viel Belege in der Geschichte, die uns ausweisen, dass wir da so die überlegene Kultur gewesen sind. Wenn man schaut, wie viele Opfer waren, dann sind es oft die christlichen Nationen gewesen, wo Riesenopferzahlen produziert worden sind. Und das ist jetzt kein ganz erbaulicher Schluss. Aber ich bin weiter als Christin eben in dem Feld versuche wach zu sein und ja, und das zu tun, was ich als Publizistin machen kann.
Und insofern bin ich jetzt bei all dem, was ich da an Streit und Auseinandersetzung wahrnehme, aber doch irgendwie auch ganz froh gestimmt, weil einfach wir eine total interessante, neue, offene historische Situation haben, wo wir neu denken können und neu uns wahrnehmen können. Vielleicht zum Schluss noch eine Geschichte. Du hast erzählt, dass du gerade in London warst. Wir waren als Familie Pfingsten in Paris und da habe ich alle geschleppt in dieses ethnologische Museum Quai du Branly, Jacques Chirac, also ein großes ethnologisches Museum. Ganz eindrucksvoll gemacht, tolles Museum, irre Architektur und so. Aber ich war doch etwas überrascht, weil ich gedacht hätte, dass da mehr Problematisierung in der Präsentation da wäre. Ich hatte den Eindruck, bei meinem Besuch ist es noch relativ konventionell, so wie das, wie die Dinge dort vor- und ausgestellt sind. Jetzt warst du in London, du warst, glaube ich, im British Museum. Magst du kurz zum Schluss erzählen, was du da erlebt hast, was dein Eindruck ist?
Ja, ich war das erste Mal tatsächlich im British Museum, wo Neil McGregor war da ja Direktor, der später auch in Berlin für Humboldt Forum eine Weile zuständig war. Und da habe ich auch gemerkt, dass so, sagen wir so, die kritische Beschilderung nicht, da ist nicht so weit her damit. Tatsächlich bei den Benin-Bronzen aber steht Theft. Also es ist geraubt, das steht jetzt da als Schild und es wird aber nichts darüber ausgesagt, ob das jetzt zurückgegeben wird oder nicht. In Deutschland hat man ja, glaube ich, 20 Objekte, ich will nicht Objekte sagen, Gegenstände, zurückgegeben und versprochen, über 1000, glaube alle, zu restituieren. Und dann war ich aber noch in der Tate Britain und da habe ich festgestellt, dass es eine sehr kritische Auseinandersetzung gibt mit der Kolonialgeschichte, der imperialistischen Geschichte Englands. Und schließlich war ich noch in der Westminster Abbey. Und da habe ich gestaunt, dass es in dem Kreuzgang, in dem sehr schönen Kreuzgang, ich glaube, das war ein Benediktinerkloster früher, dass da noch so Gedenktafeln sind für Spezialeinheiten in Indien in der Kolonialzeit und auch für die indische Handelscompany, wo wiederum in dem Museum, das ich davor genannt habe, gerade die auch sehr kritisch ihr Gebaren da in Kolonialgebieten sehr kritisch betrachtet wird. Und da habe ich mich gefragt, was muss da eigentlich noch passieren, wenn du da so eine Kirche hast, eine riesen Kirche mit viel, viel Grabmälern und viel Gedenktafeln. Da bin ich auch gespannt, wie es da weitergeht, ob man, ja, was da noch passieren wird. Also, ja.
Vielen Dank. Schöner Eindruck. Es zeigt nochmal, ist ja mal ganz interessant, wenn man in andere Länder guckt und feststellt, an unterschiedlichen Orten passiert sehr Unterschiedliches mit ganz verschiedenem Tempo. Und dann blickt man auf sich selber zu Hause zurück und stellt fest, ist bei uns aber auch so. Vielen Dank, liebe Johanna. Das hat Spaß gemacht. Ein Duett zwischen Theo Lounge und draußen mit Klausen. Das müssen wir mal wiederholen. Ein Riesenfeld. Wir haben es wirklich nicht erschöpfend behandeln können. Ich mache noch mal ein bisschen Werbung für Bernhard Meyer, Bekehrung der Welt und diesen ganz tollen, aber auf Englisch gut zu hörenden Podcast Empire. Vielen herzlichen Dank, Johanna. Revlab.